Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Ja, also die Söhne Gottes haben sich dort versammelt. Söhne Gottes muss man so verstehen, dass das nicht jetzt leibliche Söhne Gottes sind, sondern eher als Titel zu verstehen. Man könnte auch sagen, der Hofstaat Gottes traf sich. So könnte man das verstehen. Und unter diesem Hofstaat Gottes scheint auch Satan gewesen zu sein, auch wenn er nicht, auch wenn er schon gefallen ist. In einem anderen Abschnitt im Alten Testament findet man auch wieder einen kurzen Blick auf den Thron Gottes. In 2. Chronik 18, 18 bis 21. Micha aber sprach, darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere sagte das. Also da ist eine Diskussion vor dem Thron Gottes im Gange. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Da sprach er, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mache es so. Also, es ist scheinbar so, dass auch, also mein erstes Warum war eigentlich, okay, Satan gehört zum Hofstaat Gottes, deswegen hat er auch noch Zutritt zum Himmel. Das wollte ich versuchen, dir zu beantworten. Erst als ich die dann gefunden habe, dachte ich, passt nicht so ganz. Weil es scheinen auch weiterhin böse Geister und sowas dort im Himmel zu sein und vor dem Thron Gottes. Also kann ich dir diese Warum-Frage nicht wirklich beantworten. Es ist aber so, dass bis zu diesem Zeitpunkt in Offenbarung 12 es so sein wird, dass scheinbar die bösen Mächte auch in der geistlichen Welt vor dem Thron Gottes sind. Ein sündiger Mensch kann vor Gott nicht bestehen, es sei denn, er stirbt. Ja, also das lehnen wir ganz klar. Aber sündige Geister scheinen vor dem Thron Gottes existieren zu dürfen. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Nächste Frage. Irgendwie funktioniert der Dings nicht mehr. Der dritte Tempel, das ist Markus' Part.
Ja, ganz interessante Frage. Was sagt die Bibel zum dritten Tempel? Wann soll dieser gebaut werden? Vor der Entrückung? Fragezeichen. Die Geschichte des Tempels oder der Tempel ist ja auch die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Es gab bisher zwei Tempel. Vorher gab es die Stiftshütte von Mose bis Salomo. Dann gab es den ersten Tempel von Salomo bis zur Zerstreuung, wo die Babylonier alles platt gemacht haben und alle Tempelschätze auch mitgenommen haben. Den zweiten Tempel gab es dann 70 Jahre später, nach der Rückkehr aus dem Exil. Und dieser zweite Tempel existierte bis 70 Jahre nach Christus. Also auch zur Zeit von Jesus war dieser Tempel existent. Herodes hat ihn noch großartig umgebaut auch und erweitert, war aber kein dritter Tempel. Und den haben dann die Römer platt gemacht, mit ganz Jerusalem, haben die in Schutt und Asche gelegt. Es blieb nur die Klagemauer übrig. Das ist der Rest vom zweiten Tempel. Seit 70 nach Christus gibt es keinen Tempel mehr. An vielen Stellen in der Bibel gibt es aber Hinweise auf einen dritten Tempel, dass ein dritter Tempel gebaut wird. Und da stehen einige Bibelverse, die können wir jetzt überhaupt gar nicht durchgehen, aber wir schicken die Folien auch rum. Einige Bibelverse, die darauf hindeuten, dass es tatsächlich einen dritten Tempel gibt. In Hesekiel 40 bis 48 zum Beispiel, da sind ganz exakte Baupläne von diesem Tempel angegeben. Und diese Baupläne waren schon da, bevor der zweite Tempel gebaut wurde. Nach diesen Plänen wurde aber nicht der zweite Tempel gebaut, weil dieser Tempel hier, der da beschrieben wird, der ist, ich glaube, 17 Mal größer als der gebaut wurde. Manche Christen sagen, warum soll es überhaupt einen dritten Tempel geben? Die Gemeinde ist doch der Tempel, so wie es auch in Epheser 2 steht. Lange haben Christen das auch einzig so gedeutet, was soll überhaupt ein dritter Tempel? Jesus ist doch das vollendete Opfer. Und das stimmt ja auch. Viele Stellen vom Tempel sind auch symbolisch zu deuten. Jesus beschreibt seinen Körper selber auch als Tempel. Aber es gibt einige Stellen, aus denen man entnehmen kann, dass es doch einen dritten physischen Tempel geben wird in Jerusalem. Das ist die Geschichte Gottes, die da mit seinem Volk weitergeschrieben wird. Und der Tempel soll auch im tausendjährigen Reich eine Rolle spielen. Unter den Juden gibt es gar keinen Zweifel daran, dass es diesen dritten Tempel geben wird. Es ist nur, gibt eine unterschiedliche Auffassung darüber, wann er gebaut wird und wer ihn bauen wird. Die Tora sagt, dass der Tempel in Jerusalem an dem Ort gebaut wird, wo die anderen Tempel standen, dass er nur da gebaut werden darf. Das war aber bisher nicht möglich. Seit dem 7. Jahrhundert steht da der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Und die Juden hatten überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf diesen Ort. Seit dem Sechstagekrieg 1967, da haben sie den Tempelberg zurückerobert und hatten wieder die Möglichkeit, sie haben nach kurzer Zeit die Herrschaft wieder abgegeben, sie haben aber Zugang behalten. Das Baumaterial für den Tempel liegt schon fertig bereit. Sogar die Werkzeuge, der siebenarmige Leuchter, Schaubrottisch, Altar, alles ist schon vorbereitet. Es werden Priester schon wieder ausgebildet. Und seit 2000 Jahren beten täglich Juden, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Die haben eine große Sehnsucht danach. Und es gab auch in den Jahrhunderten mehrfach Versuche, diesen Tempel wieder aufzubauen. Es ist aber nie passiert. Manche sagen von den Juden, wenn wir den Tempel wieder aufgebaut haben, dann wird sich Gott uns wieder zuwenden und der Messias wird kommen. Andere sagen, der Messias wird erst kommen und diesen Tempel bauen. Er wird den Tempel bauen. In Offenbarung und in Thessalonicher steht, dass der Antichrist den Tempel mal entweihen wird. Da wird also vorher Tempeldienst betrieben und er wird den entweihen. Und dann kommt Jesus, der wahre Messias, am Ende der Drangsalzeit, auf der Höhe der Katastrophen, in Macht und Herrlichkeit, wird auf dem Ölberg erscheinen, wird den Antichristen vernichten und den Tempel reinigen. Diese siebenjährige Drangsalzeit, über die wir auch in den letzten Wochen gehört haben, die wird nicht zwingend sofort mit der Entrückung beginnen, aber sie wird in der Mitte dieser sieben Jahre, wird der Tempel da sein, weil er dann entweiht wird von dem Antichristen. Wann der gebaut wird, darüber gibt die Bibel keine Antwort. Ich habe mich auch immer gefragt, ob der Bau des dritten Tempels eigentlich noch vor der Entrückung stattfinden soll. Deswegen fand ich die Frage auch echt gut, weil dann wüsste man ja, bevor der Tempel nicht gebaut wird, gibt es keine Entrückung. Aber nein, man findet darüber nichts in der Bibel, wann er gebaut wird. Vor der Entrückung muss nichts mehr geschehen. Ich glaube, das war auch die Frage, die dahinter steckte. Und ich möchte ganz gerne noch auf diese beiden Vorträge verweisen. Die gehen jeweils anderthalb Stunden. Lohnen sich total, eine von Roger Lierby und der andere von dem Bernhard Knies. Hört sie euch an, wenn es euch interessiert. Also mich hat es echt interessiert mal und wir schicken die Folie noch rum.
Dankeschön. Den Knipser, den bräuchte, oder du musst mal weitermachen. Den. Ja, genau. Danke. Christ werden, also die nächsten Fragen haben wir Christ werden während der Drangsalzeit unter diesen Aspekt gepackt. Die erste Frage war in diesem Kontext, in Kapitel 7 lesen wir von den 144.000 Israeliten, die während der großen Bedrängnis evangelisieren und eine große Schar wird sich bekehren. Wie und wann sind diese Missionare zum Glauben gekommen? Sind es messianische Juden? Wenn das vor der großen Drangsal war, warum sind sie dann nicht mit uns, der Gemeinde, entrückt worden? Sind sie eine andere Art Gläubige? Die nächste Frage geht in die gleiche Richtung. Was passiert mit den Menschen, die in der Drangsalzeit noch gläubig werden? Weltweite Erweckung in den sieben Jahren? Durch wen und wie? Und dann noch die dritte Frage. Wieso werden in der Drangsalzeit noch Menschen wegen ihres Glaubens umgebracht? Und welche Menschen führen andere zu Gott, wenn doch die Entrückung vorher stattfindet? Sind es die 144.000? Genau, also diese 144.000 sind ja recht interessant, sich anzugucken. Und was der Marco gerade sagte, ist vielleicht schon ein interessanter Aspekt. Er sagte ja gerade, die Entrückung und der Beginn der Drangsalzeit liegen nicht unbedingt aufeinander. Ja, also sondern das kann auch, ich sag mal, Tage, Wochen, Monate, Jahre, je nachdem, wie Gott da handelt, kann das eine Differenz sein. Da finden wir nichts drüber. Wir finden darüber in Daniel 9, Vers 27 steht ganz klar, diese Jahrwoche, also die letzte Jahrwoche, diese Drangsalzeit beginnt damit, dass der Antichrist einen Vertrag abschließt mit den Heiligen, also mit Israel. Das lesen wir ganz klar. Aber wo wir jetzt die Entrückung dann einordnen, das finden wir nicht. Was wir aber finden, Römer 11 ist ganz interessant für Gärtner. Auch dieses Kapitel zum Umgang mit Pflanzen sagt die Bibel da sehr viel. Aber, und ganz zum Schluss, kommt dann hier dieser Vers. Und ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintliche Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Also, Gottes Plan mit den Nationen, wenn der fertig ist, und ich würde aktuell mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, mit der Entrückung sagt Gott, so, jetzt habe ich genug, in Anführungszeichen, ist fertig, dann wird er sich Israel zuwenden. Das wird ein harter Schnitt, ja. Und das heißt nicht unbedingt, dass, also jetzt, die jetzt Christen werden von den Juden, werden natürlich auch mit entrückt werden. Aber dann wird wirklich Gott sich nochmal Israel ganz besonders zuwenden. Und in Sacharja 12, Vers 10 lesen wir auch was. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das prophezeit der Sacharja, glaube ich, ein bisschen, wie Israel zurückkommt. Und das ist kein anderer Glaube als wir. Sie werden merken, dass sie Jesus als Volk, als gesamtes Volk, dass sie ihn einfach verworfen haben in der Vergangenheit. Und Gott wird sich liebevoll ihnen zuwenden. Ich weiß nicht, ob damit auch der Heilige Geist ist, der sie einfach da überführt und sagt, liebe Israeliten, damals vor 2000 oder wie viele Jahren habt ihr mich, Jesus, verworfen, und das wird ihnen bewusst werden und sie werden zu ihm umkehren. Ja? Auch in Offenbarung 14, wo Gott die Engel um die Welt schickt mit der Gerichtsbotschaft, lesen wir auch, dass dieses Evangelium sich nicht groß ändert, sondern das Zentrum bleibt Jesus. Das Zentrum dieses Evangeliums bleibt Jesus. Wodurch werden jetzt die Christen, ich hoffe, das reicht zu den 144.000, ich glaube, dass das einfach etwas ist, wenn die Gemeinde dann weg ist, dass sich Gott den Israel da besonders zuwendet. Und deswegen aus diesen 12.000 Leute aus Israel dann besonders einfach begegnet. Aber wir lesen nirgendwo, wie Menschen in dieser Zeit sich bekehren werden. Wir lesen das nirgendwo. Selbst in diesem Kapitel, wo die 144.000 beschrieben werden, schließt man nur dadurch, dass dieses Kapitel zweigeteilt ist. Der erste Teil geht um die 144.000, der zweite Teil geht um die Märtyrer, die im Himmel, also da wird ein Blick in den Himmel getan und es werden unzählige Märtyrer gezeigt, die vor Gottes Thron stehen. Aus diesem Zusammenhang schließt man einfach, dass die 144.000 ein Werkzeug Gottes sind, um Menschen in dieser Zeit zu erreichen. Aber man liest nicht explizit, dass die 144.000 evangelisierend durch diese Welt ziehen und ganz viele Menschen zu Jesus bekehren. Das liest man nirgendwo. Also zumindest habe ich es nicht gefunden. Wo ich aber glaube, wodurch Menschen Christen werden, ist einmal diese 144.000, dann sicher auch durch die Gerichte. Wir lesen vielfach, dass Menschen durch diese Gerichte sich weiter von Gott entfernen. Aber ich glaube auch, dass Gott diese Gerichte nutzt, um Menschen zu ihm zu führen und zu ziehen, dass sie merken, Mensch, diese Gerichte, das ist wirklich der Zorn Gottes und ich muss mich jetzt entscheiden. Und Gott wirkt in der ganzen Offenbarung durch übernatürliche Dinge. Ja, das sind einmal die zwei Zeugen, die in Jerusalem auftreten, die Wunder tun, die Naturgewalten beherrschen. Oder über die Engel, die in Kapitel 14 um die Erde fliegen. Drei Engel fliegen um die Erde und verkünden ein ewiges Evangelium. Ich glaube, das wird in manchen Menschen wirklich dann Resonanz erzeugen, dass sie sich bekehren. Was bedeutet das? Also, warum schließen wir, dass Menschen sich in der Drangsalszeit auch bekehren werden? Weil wir an sehr vielen Stellen, und ich habe halt alle mal aufgeführt jetzt hier, in der Offenbarung von Märtyrern im Himmel lesen. Ja, das ist im fünften Siegelgericht, blicken wir in Offenbarung 6 in den Himmel und sehen Märtyrer. In Kapitel 7, in Kapitel 14, in Kapitel 15, in Kapitel 17 spricht Babylon, ist berauscht vom Blut der Heiligen. Also an ganz vielen Stellen lesen wir von Märtyrern und deswegen glaube ich, auch wenn wir zum Beispiel Thessalonicher 2 haben, jetzt wird es ein bisschen anstrengend, sorry, wo es darum geht, dass Gott auch einen Irrgeist schickt, der sicher auch manche einfach beeinflussen wird und dafür sorgen wird, dass sie nicht umkehren werden, sich doch durch diese ganzen Stellen, dass es trotzdem eine Erweckung passieren wird. Aber das ist diese Frage, warum werden so viele getötet werden? Das ist eine Zeit, wo Gott das explizit zulässt, dass Christen besonders verfolgt und getötet werden dürfen. In Offenbarung 13, Vers 7 steht, dass der Antichrist die Macht hat, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden, zu besiegen. Das ist einfach etwas, was Gott in dieser Zeit zulässt. Und das müssen wir dann so annehmen einfach. Ja, ich habe ja am Anfang gezeigt, in meiner ersten Predigt gezeigt, dass zum Ende hin die Verfolgung zunehmen wird. Weltweite Christenverfolgung. Und das wird einfach auch darin gipfeln, dass einfach auch Menschen getötet werden. Die werden nicht, also Christen getötet werden und in einem unglaublichen Menge getötet werden auch. Ich weiß nicht, wie viele Christen die Drangsalszeit überleben werden. Das weiß ich nicht. Noch zu dem Thema, was passiert mit den Christen in der Drangsalszeit? Also, sie werden vielfach getötet werden. Aber Gott schließt sie aus manchen Gerichten auch explizit aus. Manche Gerichte werden sie auch betreffen, aber manche Gerichte, sagt die Bibel in der Offenbarung, dass sie explizit für Menschen gelten, die zum Beispiel das Mahl des Antichristen angenommen haben. Also dass Gott da sagt, nee, ich beschütze auch meine Nachfolger vor manchen Gerichten, aber bestimmt auch nicht vor allen. Ja. Genau. Ich hoffe, damit konnte ich die Fragen im Kontext von Christsein in der Drangsalszeit so halbwegs beantworten. Und jetzt ist der Harald dran. Was Harald zu Babylon und der katholischen Kirche gesagt hat, würde ich auch gerne noch mal näher erklärt bekommen.
Ja, danke dir. Ja, zwei Dinge voraus. Zum einen, ich spreche im Konjunktiv, denn alles von dem, was wir gehört und gelesen haben, das kann durchaus so sein, aber es kann durchaus auch anders sein. Aber im Prinzip bin ich der festen Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Zweite ist, ich habe es irgendwie verabsäumt, meine Antworten den beiden zu schicken, von daher ist meine Antwort jetzt da nicht an der Wand, sondern die muss ich euch vorlesen, stelle ich euch aber bei Bedarf und auf Wunsch gerne zur Verfügung. Babylon, katholische Kirche. Ich habe mich gescheut, das so konkret an der katholischen Kirche festzumachen. Und ich will auch versuchen zu erklären, warum. Weil ich der katholischen Kirche als System, ja, aber viele liebe, gläubige Menschen in der katholischen Kirche, die möchte ich hier nicht in Sippenhaft nehmen. Das müssten wir bitte unterscheiden. So, ich hoffe, es geht so besser. Babylon finden wir das erste Mal in der Bibel oder in der Offenbarung in Kapitel 14. Da heißt es in Vers 9, und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht, Klammer auf, Unzucht gleich Hurerei, Klammer zu, alle Nationen getränkt hat. Hurerei, alle Nationen. In der Bibel ist Hurerei immer ein Bild von Götzendienst, von der Entfernung von Gott. Im Alten Testament wirft Gott oft seinem Volk Israel vor, wenn es sich anderen Göttern zugewandt hat, du hast gehurt, du bist anderen Göttern gefolgt, du bist mir, Gott, untreu geworden. Darum geht es. Genau darum geht es. Kapitel 17 und 18 wird der Grund oder die Auswirkung dieser Untreue näher erläutert. Darum geht es jetzt nicht. Zunächst müssen wir uns immer vor Augen halten, dass Johannes hier etwas gesehen hat, dass ihm etwas gesagt wurde, was er mit seinen Worten und aufgrund seines damaligen Wissensstandes erfassen und beschreiben musste. Johannes sagt, sie werden den sehen, sie durchstochen haben. Alle Welt wird sehen, wie die beiden getöteten Zeugen in Jerusalem aufstehen werden. Aber Johannes wusste nichts vom Internet. Johannes wusste, dass Mengen von Menschen getötet werden. Ja, das ging aber nicht mit Schwert und Stöcken damals. Das geht durch Raketen, Kanonen, das geht durch Laserwaffen oder sonst was. Davon wusste er nichts. Er musste es beschreiben mit den Worten, die er kannte. Es gab auch die katholische Kirche zu der Zeit noch nicht. Katholisch gleich allgemein, das ist die Kirche, die sich aus der Urkirche, aus der Urgemeinde entwickelt hat. Wusste er nicht. Er konnte sie also nicht explizit meinen. Aber was meinte er denn dann? Die Empfänger, die jetzt den Begriff Babylon lasen, die kannten die Bibel, die kannten das Alte Testament und damit kannten die auch die Geschichte Babylons. Babylon steht für das Streben nach Unabhängigkeit von Gott, für die Schaffung einer Religion nach eigenen Vorstellungen, nämlich Götzendienst, für die Schaffung eines Wir-Gefühls, heißt ja dann wohl an, lasst uns bauen, wir wollen bauen. Also in Summe steht Babylon für die Abkehr von Gott. Übrigens, der Gründer Babylons war Nimrod, das war ein Sohn Hams. Und Nimrod war nach 1. Mose 8, Vers 10 der erste Gewalthaber auf der Erde. Er war ein Gewalttäter. Und er baute unter anderem auch Ninive. Und mit diesen ganzen Städten, Babylon, Ninive, verbinden wir Gottlosigkeit. Also die Leser wussten, die Hörer wussten, Babylon, aha, das ist was Böses. Also wie gesagt, Babylon steht für ein religiöses, aber letztendlich gottfernes, gottloses System. Und jetzt kann man die Parallelen ziehen. Nicht areligiös, die Menschen sind religiös. Sie suchen nach wie vor irgendetwas, sie suchen nach Spiritualität, sie suchen nach Moral, sie suchen nach Ethik, sie suchen nach so vielem, aber in der ganzen Suche nehmen sie Gott nicht mit. Sie nehmen Gott nicht mit in ihre Überlegungen auf, sondern sie suchen sich aus allen Religionen das, was ihnen gefällt, was auf sie passt, und sie suchen in ihrer Art Religion nicht Gott, sondern persönliche Wellness und Selbstbestätigung. Sie suchen eine Art Selbstberuhigung. Das ist im Prinzip ja auch Götzendienst. So, und wie kommen wir jetzt auf die katholische Kirche? Das sind viele Ausleger, die das gesagt haben. Und wenn wir daran denken, dass der christliche Glauben, im 4. Jahrhundert, zur Staatsreligion ernannt wurde, und damit die Christen zunächst mal aus der Drangsal rausgekommen sind, aber dann die Christenheit oder das Papsttum oder die religiösen Führer sich haben kompromittieren lassen von den weltlichen Machthabern, um ihre eigene Macht zu sichern, auszubauen, um ihren eigenen Reichtum auszubauen, dann haben sie, um mit den Worten Johannes zu sprechen, Unzucht getrieben. Sie sind den Grundsätzen Gottes fremd geworden. Sie haben sich hingegeben weltlicher Macht aus persönlichen Gründen. Und dieses System ist pervertiert worden. Denken wir an den Ablasshandel. Bisschen Geld und deine Sünden sind dir vergeben. Denken wir an die Kreuzzüge. Denken wir an die Inquisition. Denken wir an alles Mögliche. Dieses System, dieses kirchliche System hat sich fortentwickelt vom christlichen Glauben, von den Grundsätzen Gottes in der Bibel. Und deswegen möchte ich das jetzt nicht nur auf die katholische Kirche bezogen haben, ganz bestimmt nicht, da hat es seinen Ursprung gefunden. Aber auch in der evangelischen Kirche, und ich sage es auch bewusst, in evangelikalen Kreisen, zu denen wir uns zählen, kommt diese Gefahr auf oder ist diese Gefahr vorhanden. Wir sehen den Drang zur Ökumene weltweit. Und Ökumene kann ich ja nur dann haben, wenn ich meine persönlichen Überzeugungen in einer gewissen Art und Weise bis zu einem gewissen Maß aufgebe. Sonst ist es ja nicht möglich. Dieses klare Bewusstsein, diese klare Stellungnahme zu den Grundsätzen der Bibel, die ist gegen Gottes Willen. Da kann der Mensch sagen, was er will. Ich sagte eben, Babylon steht für Hurerei. Das ist in der Bibel immer der Begriff für Götzendienst, für die Abkehr von Gottes Wort und die Abkehr von Gottes Vorschriften. Das Ergebnis hat Israel leidvoll erfahren in seiner Geschichte. Und dieses gleiche Schicksal wird die Menschheit, wird die Kirche erfahren, wird die Namenschristenheit erfahren. Ich beziehe das jetzt zunächst mal nur auf die Christenheit. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Religionen ist. Denn Gott hat nie vom Islam oder vom Hinduismus oder Buddhismus gesprochen. Gab es auch nicht, ist klar, sagt dann immer, sondern ihr wendet euch von meinen Grundsätzen ab. Ihr Christen seid verantwortlich. In der Mitte der Drangsalzeit wird dieses pseudo-religiöse System, mit dem sich alle arrangiert haben und das alle irgendwie ja auch wollten, und wir sehen ja, die Welt nimmt die Kirche nicht mehr ernst, aber sie arrangiert sich mit ihr. Sie braucht sie noch so ein bisschen als Deckmäntelchen. Dieses System wird zur Mitte der Drangsalzeit weggefegt werden, dann ist es aus. Der Antichrist wird sich stattdessen in den Tempel setzen, von dem wir gerade gesprochen haben, und er lässt sich als Gott anbeten. Für die, die das nicht tun, hat der Philipp gerade beschrieben, bricht eine schlimme Zeit an. Und das ist das hier, wo es heißt, dass mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Hurerei alle Nationen getränkt hat. Die Menschen lassen sich davon verführen. Sie werden das Tier anbeten und die, die es nicht tun, werden durch eine schlimme Zeit gehen. Ich möchte zum Schluss ein Zitat machen aus Ungers großes Bibelhandbuch. Babylon ist ein System des satanischen Weltsystems, das Zentrum all dessen, was falsch und böse ist, der Götzenanbetung und der Gewalt. Es ist ein System der nicht wiedergeborenen Menschheit, organisiert nach gottlosen Prinzipien unter der Führung Satans, mit besonderer Betonung der kirchlichen, politischen und kommerziellen Aspekte dieses Systems. Bisschen sperrig. Lasst uns festhalten, es ist die bewusste und gewollte Abkehr von Gott. Es ist nicht ein feststehendes Datum, es ist eine Tendenz, es ist eine Entwicklung, die wir zumindest in Anfängen jetzt schon spüren und die wir als wiedergeborene Christen sehr genau verfolgen sollten, wo wir uns scharf von abtrennen müssen, auch wenn wir dann irgendwie und irgendwo alleine stehen, die aber letztendlich zu diesem schlimmen Ende führen wird. Ich hoffe, dass ich damit eine gewisse Auskunft geben konnte.
Geht schon der nächste, Harald. Ja, ich habe die einfachste Frage und auch am wenigsten Zeit. Genau. Die Frage ist, wird Israel besiegt? Das habe ich gesagt. Und wo kann man das hier nehmen? Das ist, wenn man die Frage so nimmt, Israel wird besiegt werden. Entschuldigung, ja, richtig. Israel wird besiegt werden. Dann ist es relativ einfach. Da gibt es zwei Bibelstellen, die das sagen. Daniel 7, Vers 19 bis 21. Ich habe die Stelle ein bisschen gekürzt, damit sie auf das Ziel zeigt. Und da sehen wir in Vers 20, dass es dass dieses Horn mit dem heiligen Volk Gottes Krieg führte und es unterwarf. Also in Daniel ist ganz klar heilige Volk Gottes, oder in der anderen Übersetzung steht auch die vielen. Die vielen ist oft ein Synonym, ein Hinweis auf Volk Israel. Das ist die eine Stelle. Die andere Stelle finden wir in Offenbarung. Da steht es ebenfalls, Gott ließ zu, dass es mit seinem heiligen Volk Krieg führte und es besiegte. Also Israel wird auf jeden Fall geschlagen werden oder besiegt werden. Wenn wir die Frage nochmal im Ganzen sehen, wird Israel seine Nachbarländer besiegen? Dann wird es ein bisschen schwieriger. Wir müssen einfach uns auch klar machen, die biblische Prophetie in Daniel und auch in der Endzeitrede Jesu ist schwer zu deuten, weil mehrere prophetische Ereignisse ineinander verwoben sind. Daniel zum Beispiel hat in seinen Prophetien, zeigt er auf ein Ereignis, das 400 Jahre später erfolgen würde. Das ist eben, wie das die Perser auch Israel besiegen und wie vor allen Dingen ein König Israel ganz schlimm unterwerfen wird, so dass es auch den Tempel entweiht und im Tempel ein Schwein schlachtet. Das wird also in Daniel gezeigt. Es wird auch schon tatsächlich schon die Geburt des Messias und dass der Messias getötet wird, wird gezeigt, dass der Tempel dann auch zerstört wird. Das sieht Daniel alles schon voraus, 600 Jahre vorher, bevor es passiert. Für die Hörer damals war das Zukunft, für uns ist es Vergangenheit. Wir gucken zurück und wir sehen, was passiert ist und sagen, oh, da sind ja Dinge in der Prophetie, die noch nicht erfüllt sind. Und daraus können wir sehen, dass eben über diese Prophetie einer Naherwartung auch noch eine Prophetie einer Fernerwartung drin ist. Also etwas, was für uns auch noch Zukunft ist. Wir sehen auf jeden Fall in diesen prophetischen Berichten, dass in der Ende der Zeit, der sogenannten letzten Jahrwoche Daniels, ein ungemein mächtiges Weltreich entstehen wird. Und dieses Weltreich wird alle praktisch die ganze Entwicklung in der Welt beeinflussen und wird auch mit Israel seinen Weg haben. Und wir lesen im Daniel 9, Vers 27, dass dieses Weltreich mit Israel einen Bund machen wird am Anfang und in der Mitte dieser Zeit aber dann plötzlich den ganzen Gottesdienst in Israel beenden wird, beziehungsweise umdeuten wird, dass nicht mehr der Gott Israels geehrt wird, sondern nur noch ein besonderer Prophet, der sogenannte falsche Prophet, der dann in dieser Zeit auch entsteht. Und das könnte so der Bruch sein, wo auch dieser Krieg mit Israel oder diese Auseinandersetzung sein könnte, wo Israel besiegt wird. Ist Israel Sieger? Nein, Israel wird nicht Sieger sein, haben das ja schon gesehen hier. Israel wird besiegt werden und das sind auch teilweise, weiter, dahin. Nachbarländer besiegen, warum kommt da jetzt nichts? Jetzt gar keine Animation reingemacht. Da sehen wir eben, dass hier wirklich schlimme Kriege passieren, schlimme Sachen passieren und dass das eine ganz furchtbare Auseinandersetzung gegen Israel sein wird. Nochmal weiter. Genau, und dann wird aber Gott selber eingreifen und wird diese Dinge ändern. Noch einmal. Sehen wir eben, dass auch von dem Volk
Israel, von dem Volk der Juden, ganz viele Menschen sterben werden und nur ein kleiner Teil, ich würde das jetzt hier nicht die Zahlen wörtlich nehmen, sondern nur qualitativ, nur ein kleiner Teil wirklich den Glauben, also zum Glauben kommt wieder und zu diesem Überrest gehört, der zu dem Gott sagen kann, das ist mein Volk. Also das ist, glaube ich, wichtig. Israel wird nicht gewinnen, Israel wird aber trotzdem, und das ist das Besondere, auf der Siegerseite stehen. Und das sehen wir in ganz vielen Bibelstellen, die über das zukünftige Friedensreich sprechen. Zum Beispiel habe ich jetzt mal eine rausgesucht. Lennart, tut mir leid. Mach mal alles drauf. Ja, das ist schon, das habe ich gar nicht drauf. Entschuldigung, muss ich so vorlesen. In Micha 4, Vers 4 wird über dieses zukünftige Friedensreich gesprochen. Und da steht, es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Die Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist mächtige Völker zurecht und schlichtet ihren Streit bis in die fernsten Länder. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speeren Winzermesser. Kein Volk mehr wird das andere angreifen und niemand mehr lernt das Kriegshandwerk. Jeder wird in Frieden bei seinen Feigenbäumen und Weinstöcken wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es gesagt. Also, Israel wird besiegt werden, wird ganz furchtbare Kriege haben und wird trotzdem nachher auf der Seite des Siegers stehen.
Bitteschön. Dass sie nach ihren Werken gerichtet werden. Heißt das, dass eventuell gute Werke angerechnet werden, sie aber trotzdem in der Verdammnis sind? Gibt es unterschiedliche Grade der Bestrafung? Die Beurteilung oder Verurteilung hebt aber doch den Grundsatz der Errettung allein aus Glauben nicht auf. So wie es für den Richterstuhl unterschiedliche Belohnungen geben wird, auf den Richterstuhl komme ich gleich, wird das wohl auch beim großen Endgericht vor dem großen weißen Thron unterschiedlich schwere Strafen geben. Gott wird die Menschen nicht pauschal verurteilen und richten. Er wird nicht sagen, du glaubst nicht, ab in die Hölle mit dir. Nein, so wie jeder Gläubige sich persönlich mit dem Herrn unterhalten wird über sein Leben, so wird jeder Ungläubige persönlich sich vor Gott rechtfertigen müssen. Gott wird ein absolut gerechtes und unbestechliches Urteil fällen. Und was der Herr sagt in Bezug auf die Gläubigen in Johannes 17 oder 18, sagt er, an jedem Tage werdet ihr mich gar nichts fragen, weil nämlich alles klar ist, so wird es auch vor dem Endgericht am weißen Thron keine Fragen mehr geben. Also es gibt keine pauschale Verurteilung der Ungläubigen, jeder wird individuell gerichtet. Und dabei spielen seine irdischen Werke eine ganz bestimmte Rolle. Es wird berichtet, dass ein persönliches Verzeichnis von der Geburt bis zum Tod zu Rate gezogen wird. Meine persönlichen Gaben, die mir gegeben worden sind, Vorrechte, die ich in meinem Leben erreicht habe, durch Ausbildung, durch Beruf, durch wie auch immer, Möglichkeiten, die ich hatte, Verantwortung, die ich trage, aufgrund eben der Situation, in der ich bin, Taten, die ich tue, sie werden gerecht beurteilt und abgewogen. Und demnach gibt es Grade der Schuld und damit auch Grade der Bestrafung, der Strafe. Mildernde Urteile werden in jedem Fall von Gott vor dem großen weißen Thron berücksichtigt. Wenn es einer aufgrund irgendeiner Behinderung nicht kann, dann wird Gott das berücksichtigen. Gott macht keine pauschale Verurteilung. Es wird also in der Endsumme ein völlig gerechtes Gericht sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, zur Kontrolle dessen, was in dem Buch der Werke steht oder was die Werke geben, wird das Buch des Lebens aufgeschlagen werden. Und wenn da der Name nicht drinsteht, dann ist alles das, was er getan hat, dann sind alle seine Werke, und seien sie noch so edel und moralisch hochwertig, sind dann umsonst. Wie viele gute Menschen gibt es, von denen wir wissen, dass sie wirklich Gutes tun, für sich und auch für andere, aber sie haben den Glauben nicht, ihre Werke sind umsonst. Der Name hätte dort stehen können. Das ewige Leben ist den Menschen angeboten worden, aber sie haben es abgelehnt. Und nur das Verzeichnis im Buch des Lebens führt zur ewigen Seligkeit, alles andere in die Verdammnis. Wie die unterschiedlichen Grade der Bestrafung sein werden, das können wir getrost Gott überlassen. Das wird er wissen. Aber sie werden trotz allem für alle Zeit von Gott entfernt sein. Allein der Glaube an das Kreuz bringt Errettung, nicht aber Werke, und seien sie noch so gut. Einmal den Richterstuhl erklären. Ja. Richterstuhl ist ein Bild aus der damaligen Sportwelt. Richterstuhl, auf Griechisch Bema, ist am Rande einer Wettkampfbahn eine Erhöhung, auf der die Preisrichter saßen. Wir haben so ein Ding im alten, ausgegrabenen Korinth mal gesehen. Das ist ganz interessant. An der Längsseite ist eine Erhöhung, da saßen die Kampfrichter drauf. Und diese Kampfrichter haben nicht verurteilt, sondern sie haben beurteilt. Sie haben nämlich beurteilt, ob derjenige, der den Wettkampf kämpfte, doch den Regeln gerecht unterwegs war. Also der Begriff Richterstuhl Christus bezieht sich im Neuen Testament auf eine Stelle in 2. Korinther 5, Vers 10. Hier wird nämlich beschrieben, dass alle Gläubigen vor Christus erscheinen werden, um für ihr Leben belohnt zu werden. Belohnung fürs Leben, nicht Bestrafung. Das ist weg. Ich habe es versucht zu sagen, ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Das ist weg. Es geht dabei nicht um das ewige Schicksal, also Himmel oder Hölle, sondern um die Belohnung für ein hingegebenes und treues Leben im Dienst Gottes. Es ist vergleichbar mit einem Preisrichter bei Wettkämpfen, bei dem die Qualität und die Motive unseres Dienstes für Christus bewertet werden. Hier sagt Paulus, ich habe den fairen Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 5 heißt es, und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Unser Leben sollte ausgerichtet sein nach den Grundsätzen des Herrn, nach den Wünschen des Herrn, nach dem, was Gott von uns möchte, was er in gewisser Weise auch vielleicht von uns verlangen kann, weil er so viel für uns getan hat. Das sollte unser Leben bestimmen und das wird vor dem Richterstuhl des Christus bewertet und dann belohnt werden. Wie ich schon in der Predigt sagte, ein Leben in Gleichgültigkeit, so nach dem Motto, tja, ich bin errettet, der Rest ist jetzt nicht so furchtbar interessant, ein solches Leben wird Gott nicht belohnen können. Errettet, klar, gar kein Thema, aber es gibt unterschiedliche Grade der Belohnung und dazu werden wir aufgefordert. So. Mit seinem leiblichen Körper in das tausendjährige Reich ein. Und was ist den Menschen, die in dieser Zeit geboren werden? Wer geht in das tausendjährige Reich ein? Philipp hat eben schon gesprochen von den Menschen, die in der großen Drangsalzzeit zum Glauben kommen. Und das steht auch in Kapitel 7, dass eine große, unzählbare Schar in dieser Zeit zum Glauben kommen wird. Und davon werden entsetzlich viele getötet werden als Märtyrer. Aber nicht alle. Eine bestimmte Größenordnung wird lebend in das tausendjährige Reich eingehen, was sich dann an die siebte Jahrwoche, das Ende der siebten Jahrwoche anschließt. Nicht innerhalb der nächsten Viertelstunde, sondern da können wir ruhig Zeiten zwischen erwarten. Wer sind die Menschen, die in das tausendjährige Reich eingehen? Das sind zum einen Die Gläubigen aus der Drangsalzeit, von denen ich gerade gesprochen habe, die diese Zeit überlebt haben, sind die, die während dieser Zeit zum Glauben kommen, und das sind sowohl Juden als auch aus Israel, nach Sacharja 13 ist das so, aber auch Menschen aus den Nationen, also Heiden, Ungläubige, weil es heißt aus jedem Volk und jeder Sprache und Nation und so weiter. Diese Menschen, die diese Drangsalzeit überleben, werden lebend in das tausendjährige Reich eingehen. Und da sie lebend mit ihren menschlichen Körpern eingehen werden, werden sie auch die Möglichkeit haben, Kinder zu zeugen, Nachwuchs zu bekommen. Die getöteten Märtyrer dieser Zeit werden dann wohl auferweckt werden und ebenfalls mit ihnen in das tausendjährige Reich eingehen. Also diese Menschen, die dahin eingehen, sie können aufgrund ihres Körpers Kinder bekommen. Und sie werden Kinder bekommen. Es wird ja eine ganz tolle Zeit sein. Da wird man nicht fragen, kann ich es mir erlauben, ein Kind zu kriegen? Besser nicht. Nein. Die Voraussetzungen, Kinder zu kriegen, sind wunderbar. Es wird viele Kinder geben. Aber diese Kinder und auch ihre Menschen, sie haben immer noch die Chance, sich gegen Gott zu entscheiden. Sie müssen das nicht. Sie haben viel Zeit. Deswegen wird es dann im tausendjährigen Reich nicht nur Erlöste geben, sondern auch solche, die sich während dieser Zeit dann gegen Gott entscheiden, die dann geboren worden sind. Und sie werden bestraft werden. Das sind die einen, die eingehen. Die zweiten, die in das tausendjährige Reich eingehen werden, sind wir, die Gemeinde. Denn wir werden mit Christus auf die Erde wiederkommen. Und wir werden, ich kenne die Stelle jetzt nicht, mit Christus herrschen im tausendjährigen Reich. Und die dritte Gruppe, die eingehen wird, das sind wahrscheinlich die Gläubigen des Alten Testaments, die also vor der Gnadenzeit an Gott geglaubt haben. Auch sie werden auferweckt werden und mit in das tausendjährige Reich eingehen.
Ich hatte in meiner Predigt über den Himmel ganz kurz angerissen, dass bei der Entrückung, damit hatte ich ja angefangen, dass bei der Entrückung die Toten zuerst auferstehen werden und deren Geist und Seele mit dem neuen Körper verbunden werden. Und da kam die Frage auch auf, die konnte ich ja da nicht näher vertiefen, was ist denn eigentlich in der Zwischenzeit? Wo sind die Toten denn bis dahin gewesen? Und da die Frage war eben gestellt worden, was passiert mit den Menschen oder mit den Menschen, die sterben, wo sind die dann? Und jetzt habe ich wieder nur 3 Minuten. Ganz kurz möchte ich darauf eingehen, was geschieht unmittelbar nach dem Tod? Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib, das lesen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und wenn der Gläubige stirbt, dann gehen Geist und Seele ins Paradies. Das steht in Apostelgeschichte 7 und das steht auch in Offenbarung 20, Vers 4. Während der Leib begraben wird und verwest. Im Alten Testament haben die da nicht unterschieden. Da gab es nur den Sheol. Da hat man nicht zwischen Gläubigen und Ungläubigen nicht unterschieden, ob es sich um Gläubige oder Ungläubige handelt. Das steht in 1. Mose 37, Vers 35. Im Neuen Testament lüftet Jesus den Vorhang und zeigt, dass die Seele von den Entschlafenen im Paradies kommen, während die Seele der gestorbenen Ungläubigen in den Hades kommen. Lukas 16, Vers 22, die Geschichte des reichen Mannes, der geht in den Hades, leidet dort Qualen, während die Seele des gläubigen Lazarus von Engeln in den Schoß Abrahams getragen wird. Hades und Paradies, das sind Orte bzw. Zustände. Das sind allerdings nur Zwischenzustände. Die finale Bestimmung von dem Gläubigen ist der Himmel und die finale Bestimmung der Ungläubigen ist die Hölle. Was macht das Paradies aus? Das Paradies ist die Gegenwart des Herrn, ist die Gegenwart Gottes. Und es ist Tatsache, dass wir, wenn wir sterben werden, ihn sehen werden im Paradies. Das zeigen folgende Stellen. Die Stelle nämlich aus Lukas 16, Vers 22 bis 25. Der gläubige Lazarus war im Schoß Abrahams. Das spricht von einer Geborgenheit, von einer Sicherheit, von Gemeinschaft. Da wurde er getröstet von dem, was er auf der Erde Schlimmes erlebt hatte. Und die Erinnerung an die Leiden auf der Erde, die haben bei ihm keine Schmerzen mehr verursacht. Dann sagt Jesus in Lukas 23, Vers 43 zu dem Räuber am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch für uns gilt. Wenn wir sterben, werden wir mit Jesus im Paradies sein. Wir werden dort mit ihm zusammen sein. Paulus spricht in 2. Korinther 12 auch, er bekommt auch einen Blick ins Paradies, er wird ins Paradies entrückt und da hörte er unaussprechliche Worte, so steht da, die ein Mensch nicht sagen kann. Das, was Paulus da hörte, das lässt sich nicht in Worten, in unseren Worten ausdrücken. Und eine letzte Stelle aus Römer 8, Vers 38, da sehen wir, dass der Tod Trennung bedeutet, aber der Tod kann selbst die Gläubigen nicht von Gottes Liebe trennen. Nach dem Tod ist Gottes Liebe immer noch da. Die hat sich nicht verändert. Und ich denke mal, dass diese Stellen klar machen, dass die Persönlichkeit nach dem Tod erhalten bleibt. Und die Seele und der Geist, die schlafen im Paradies nicht, sondern sie sind bei vollem Bewusstsein.
Sie am Ende der Fragerunde. Wir hatten einen sehr guten Aspekt noch, hatte die Johanna mich letzten Sonntag darauf angesprochen. Was ist denn, wenn jemand jetzt Angst bekommen hat durch die Sachen, die erzählt worden sind? Ich kann nicht in eure Köpfe reingucken. Ich weiß es nicht, wie die Predigtreihe auf euch gewirkt hat. Aber unser Ziel war auf keinen Fall, Angst zu schüren oder in irgendeiner Form zu erzeugen. Und deswegen, falls dabei so etwas entstanden ist bei euch persönlich, dass ihr sagt, hey, mit dem einen oder anderen Thema, das bereitet mir wirklich Sorge oder da habe ich Schwierigkeiten mit oder da habe ich wirklich Angst vor, dann bitte kommt entweder auf Marco und mich zu, dass wir einfach darüber reden können, wenn es vielleicht mehrere sind, dass wir auch uns gegenseitig austauschen können. Aber auch die Ermutigung, in den Kleingruppen nochmal das Thema zu vertiefen, zum Nutzen, nochmal drüber zu sprechen, einfach auch da in der persönlichen Begegnung zu gucken, hey, das und das Thema macht mir Schwierigkeiten, das macht mir Angst, dann nutzt das einfach. Also kommt entweder zu uns, oder sprecht es in den Kleingruppen an, denn unsere Intention war eigentlich mehr, sich jetzt einmal der Größe Gottes bewusst zu werden, wie er einfach die Sachen in der Hand hält, vor 2000 Jahren Dinge aufgeschrieben hat lassen, die jetzt einfach stattfinden. Ich habe letztens noch einen Vortrag von Tobias Teichen von der ICF München. Die machen gerade eine ganz ähnliche Predigtreihe wie wir, fand ich interessant. Und er hat auch nochmal wirklich aufgezeigt, wie die Bibel schon jetzt beschreibt, wie Iran, wie die Hamas, Libanon und so weiter, wirklich, wie das in der Bibel steht, was heute da passiert. Und das fand ich total interessant. Und mich persönlich ermutigt das dann einfach sehr zu sehen, wie Gott einfach im Regiment sitzt. Und von daher, wenn euch das irgendwie Angst bereitet hat, bitte sprecht uns an. Damit endet jetzt diese Predigtreihe. Wir haben versucht, auch immer irgendwie auch praktische Aspekte reinzubringen und euch herauszufordern. Ich möchte euch heute noch eine letzte Frage mitgeben. Was würdet ihr machen, wenn nächsten Sonntag Jesus wiederkommt? Was würdet ihr vielleicht ändern? Was würdet ihr noch jetzt konkret machen? Was würdet ihr vielleicht lassen? Was würdet ihr bereinigen? Was würdet ihr machen, wenn Jesus nächste Woche wiederkommt? Nehmt das einfach mal mit und überlegt, tauscht euch drüber aus, auf euer Leben hätte. In diesem Sinne, ich bete noch eben kurz zum Ende und dann seid ihr entlassen. Vater, du bist der Herr der Herrscher. Du bist der, der die Erde erschaffen hat, der die geistliche Welt erschaffen hat, der alles in seiner Hand hat Und auch wenn er uns den freien Willen gelassen hat und wir uns von dir abgewendet haben, so hast du doch einen guten Plan mit all diesem, ja, Müll, den wir fabrizieren als Menschen. Und ich danke, dass wir darauf vertrauen können, dass du mit Jesus eine Lösung geschaffen hast, wo wir einfach mit dir in Beziehung leben können und wo wir mit dir einfach eine Hoffnung, eine tolle Zukunft einfach haben werden. Und ich bitte dich, dass du uns das mehr ins Herz schenkst, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir danach suchen, dass wir uns ausrichten auf die Ewigkeit und nicht hier in unserem irdischen Leben uns verstricken. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst und dass du uns ein Auge gibst für unsere Mitmenschen, die diese Hoffnung nicht haben, die ewig verloren gehen werden. Ich bitte dich echt um echte Liebe für sie, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Nachbarn, für Freunde, für Verwandte, dass es uns ein Anliegen wird und dass wir um sie kämpfen. Im Gebet, in persönlichen Begegnungen, dass uns nicht unsere Ehre, unsere Ehre wichtig ist, sondern deine Ehre. Und dass wir noch viele, wirklich viele Menschen erreichen. Darum möchte ich dich bitten, dass dieser Gemeindesaal wirklich brechend voll wird, dass die Leute hier im Bechtal wirklich dich kennenlernen und dass ganz viele, ja, mit dir in Zukunft leben werden im Himmel. Herr, mache uns dafür bereit, nimm alles weg, was davon noch stört und segne uns auch in dieser Woche, dass wir Salz und Licht sind in der Welt, die so dunkel ist. Amen.